Hallo und herzlich willkommen zum Intronauten Verlag Podcast, Ausgabe Nummer 6. Ich bin Marc, bei mir ist wie immer der Tobias. Hi.
Hallo.
Und wer die letzten Ausgaben aufmerksam zugehört hat, weiß, dass wir jedes Mal über Storytelling sprechen. Wir geben Tipps und Tricks und wertvolle Hinweise, Theorien und haben dann immer anhand eines bekannten Beispiels ja einmal so einen Überblick geschaffen. So auch diese Woche, wo wir zum ersten Mal kein Film oder Buch, sondern ein Videospiel besprechen möchten.
Das aber so ein bisschen ist wie ein Film, ne?
Es ist ja genau, es ist sehr cineastisch und der Game-Aspekt, also der ist doch relativ zurückgestellt. Es geht halt doch schon wirklich sehr um die Story. Aber auch die Tatsache, dass man in diesem Spiel eigene Entscheidungen trifft und somit dann mehr oder weniger selbst als Charakter in der Sache navigiert, das hebt das Ganze schon auf eine andere Ebene. Also so ganz wie ein Film ist es dann auch wieder nicht, da man ja, wie gesagt, eingreifen kann.
Genau, und es geht um Life is Strange, das haben wir letzte Woche schon angekündigt und ist programmiert von Square Enix, meine ich, ne?
Square Enix, die haben das gepublished, das ist sozusagen der Verlag. Die Macher des Spiels heißen Don't Nod, das ist ein französisches Entwicklerstudio.
Aber relativ klein, oder?
Ja, jetzt nicht mehr, also Life is Strange ist ein ziemlich großer Erfolg gewesen bei Kritikern als auch generell kommerziell gesehen. Aber ja, das war tatsächlich eher so ein Indie-Studio und wird oft verglichen mit den Telltale-Sachen, die ja durch Walking Dead und Game of Thrones, Guardians of the Galaxy, also die haben halt so wirklich so lizenzierte Sachen, die ja auch ganz ähnlich sind, weil du halt auch wie bei Life is Strange so ein bisschen durch die Geschichte bewegt wirst und dann Entscheidungen triffst, die dann den Verlauf der Geschichte halt verändern. Wobei Life is Strange da doch tatsächlich meiner Meinung nach noch ein bisschen freier ist. Also du hast da schon ein bisschen mehr Agency über deine Bewegungen, über die Sachen, die du sagen willst. Also ich glaube, da gibt es auch einfach deutlich mehrere mögliche Enden und naja. Aber sonst, vielleicht willst du ja kurz mal einfach so ein bisschen erklären, was Life is Strange ist, was man darin macht und was das für eine Welt ist, in die man da reingesetzt wird.
Genau, in Life is Strange lernen wir Max kennen, ein junges Mädchen, das auf die Highschool geht und dort auch wohnt, also in so einem Dorm, heißt es auf Englisch. Sie ist so ein typischer Underdog, ein bisschen außenseitermäßig Nerd und natürlich auf der Highschool, wie man das kennt, gibt es die coolen Jungs, die Football spielen und die Supermädchen, die von ihren Eltern alles gekauft bekommen. Und da steigt man eben als Max in das Ganze ein und muss sich da eben so ein bisschen behaupten. Was das Besondere aber ist, dass eben Max ihre ehemalige beste Freundin Chloe dann auf einmal wieder sieht und mit dem Sehen oder dem Aufeinandertreffen mit Chloe erkennt sie oder findet sie raus, dass sie eine Art Superkraft hat. Sie kann nämlich die Zeit zurückspulen.
Also vielleicht schon gar nicht mehr so viel weiter erzählen, denn man kann sich ja denken, dass durch diese Fähigkeit dann eine ganze Reihe an Verkettungen passieren, die dann dadurch ausgelöst werden und dann die Story immer weiterführen. Ich versuche jetzt auch selber nicht so viel zu spoilern. Wir werden aber wahrscheinlich schon über die ein oder andere, also ganz sicher über die ein oder andere Figur sprechen, die möglicherweise ein bisschen ins Spoiler-Territorium schifft. Also wer jetzt gerade selber dabei ist, Life is Strange zu spielen, der sollte vielleicht warten, bis er sich den Podcast anhört. Oder also wem solche milden Spoiler nichts ausmachen, der kann natürlich weiterhören. Aber es ist für die storytechnischen Dinge, die ich mir rausgesucht habe, über die ich gerne sprechen möchte, ist es nicht verhinderbar, dass ich jetzt die ein oder andere Sache zumindest andeute. Aber wer jetzt noch gar nichts von dem Spiel gehört hat, den wird das gar nicht so sehr betreffen. Also ich glaube doch, dass ihr trotzdem den Spielgenuss danach in vollen Zügen erhalten werdet. Aber ja, du hast auch auf jeden Fall jetzt gerade schon was ganz Wichtiges gesagt, und zwar, dass sie selber durch die Art von Highschool navigiert. Also ich glaube, ist es tatsächlich eine Highschool? Ich meine, es ist so eine Privatakademie, wo sie ja jetzt Fotografie studieren will. Sie selber ist 18 Jahre alt. Ich weiß nicht genau. Also ich, wie gesagt, ich kenne mich mit dem amerikanischen System jetzt nicht so aus, aber ich glaube, Highschool hat sie fertig und ist deswegen jetzt für die Fotografieakademie zurückgekommen.
Genau, für den
Also
besonderen Lehrer der
genau. Und
Fotografie.
du hast auf jeden Fall schon recht gehabt. Das ist nämlich eine der schönsten Szenen gerade am Anfang, wenn sie das erste Mal den Klassenraum verlässt, weil sie, ich weiß nicht, Pause hat und pinkeln muss. Und dann, ja, dann packt sie ihre Kopfhörer in die Ohren und geht dann mal einmal, schlendert so durch die Schule an den Schließfächern vorbei und so. Und da stehen sie dann halt auch alle schon, ne? Da gibt es dann die Nerds, dann die Jocks, die dann natürlich irgendwie jemanden hänseln. Dann gibt es die, in Anführungszeichen, Cheerleader-Truppe mit den Mädels, die so sich für was Besseres halten. Also, da wird schon, ist schon ganz klar aufgemacht, um was es sich jetzt hier gerade handelt. Und zwar das wunderbar beliebte Coming-of-Age-Genre. Ich meine, man kann sich ja wirklich mit Beispielen für Coming of Age tot schmeißen, aber gerade so in diesen amerikanischen Filmen und Büchern über ja das Schulerlebnis und so, da gibt es tatsächlich schon so Stereotypen, die wirklich immer dabei sind. Also es gibt, egal ob es jetzt irgendwie ein Teenie-Horrorfilm ist oder eine Liebesschnulze oder was auch immer, aber wenn es um die Highschool oder ums College geht, da gibt es immer den Stoner, die punkige Draufgängerin. Dann den sturen, bösen Schulleiter, das Ekelpaket, einen reichen Vater hat. Und dann gibt es die prüde Religiöse, die dann auch noch gehänselt wird. Den Nerd, der nur mit Filmreferenzen um sich schmeißt, die kein anderer in seinem Alter versteht. Ja, und oder die beliebte Bitch, sag ich mal, die in Wirklichkeit aber eigentlich nur neidisch ist, weil sie irgendwas beweisen will oder so. Und da habe ich jetzt natürlich jetzt alles aufgezählt, was auch in Life is Strange drin ist. Denn all
Ja.
diese Charaktere kommen in Life is Strange auch drin vor.
Ja, das stimmt. Empfindest du das eigentlich als zu viel Klischee, dass du das negativ bewerten würdest?
Jein. Diese Sachen zu verwenden, ist erstmal kein Problem.
Ist ja eine Art Worldbuilding, ne?
Genau, ja klar. Also die Figuren, auf die sie da trifft, die sind natürlich überzeichnet, aber das ist besonders wenn dann dieser Zeitreiseaspekt mit reinkommt, ist es natürlich jetzt schon okay, damit etwas größeren Pinseln zu malen. Allerdings, und da kommt dann das Nein in das Jein hinein, schöner Reim. Die Sache ist, das Problem ist, die Dialoge und die Interaktionen sind teilweise so schlecht. Und ich möchte vorher noch anmelden, ich bin Life is Strange Fan, ich habe das Spiel sehr gerne gespielt, ich habe sogar alle 1000 Gamerscore auf der Xbox dafür geholt, also ich habe es mehrmals durchgespielt. Ich habe auch das Prequel gespielt und ich freue mich jetzt auch schon auf das baldig erscheinende Sequel. Aber legen wir mal die Hand aufs Herz, ne? Das ist teilweise nicht sehr
Realistisch.
realistisch geschrieben. Und als ich das Spiel gespielt habe, also zum ersten Mal, und dann kommt so eine Szene, wo Max und Chloe, das ist diese beste Freundin, die sie dann wieder trifft, also die sind dann zusammen im Pool und schwimmen. Ich weiß nicht, ob du dich an diese Szene erinnerst. Die
Ja, ich
brechen
erinnere
nachts in die
mich.
Schule ein,
Genau.
und gehen dann noch schwimmen. So, und da wird dann so eine, ja, etwas mehr als Freundschaft angedeutet, also das obliegt dem Spieler selber, ob er sich mit ihr romantisch einlässt oder mit einem anderen Charakter, also ob sie mehr auf Mädchen oder auf Jungs steht. Das ist so ein bisschen offen gelassen, aber der Dialog, der dann zwischen den beiden passiert, so, da dachte ich so, okay, das hat diesen Dialog, da hat keine Frau in dem Alter drüber geguckt. Sondern das muss einer geschrieben haben, der Ü30 ist, männlich und höchstwahrscheinlich sogar noch irgendwie Franzose oder so. Und dann, weißt du, dann habe ich dann hinterher herausgefunden, oh, das ist tatsächlich von einem Ü30 männlichen Franzosen geschrieben worden, der wahrscheinlich noch niemals in seinem Leben mit einem Mädchen auf der Highschool in Amerika gesprochen hat. Weil so wie die miteinander reden, also da gibt es auch schon regelrechte Memes, die daraus gemacht wurden, dass die Dialoge teilweise wirklich sowas von fern von dem ist, was ein Mensch an diesem Ort, mit diesem Geschlecht, in diesem Alter jemals sagen würde. und da ist eher mein Problem, weil ich finde, da gerade hätte man dann tatsächlich sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Ja. Was sie sich aber tatsächlich auch zu Herzen genommen haben, denn ich habe schon in Interviews zum zweiten Teil gehört, dass sie gerade so ein Script-Consulting-Ding betrieben haben, wo sie wirklich die Sprecher, die diese Figuren halt auch synchronisieren sollen, die dann ja auch annähernd in dem richtigen Alter sind, dass die viel mehr Input bekommen haben über die Art und Weise, wie diese Sätze gesagt werden, weil manchmal ist es wirklich einfach nur eine Sache gewesen von, die benutzen dann irgendwelche so umgangssprachliche Wörter, die irgendwie in Amerika schon seit den 70er Jahren keiner mehr sagt, so, also eine Sache. Aber was ich eigentlich an Life is Strange so cool finde, ist, dass wir haben, und ich mache das irgendwie mittlerweile jedes Mal, aber ich verweise auf vorangegangene Podcasts und vor allem auf den allerersten, wo wir über das Thema sprechen. Und dann haben wir bei dem Gone Girl Podcast auch noch über Gear Shift gesprochen, sodass eine Geschichte, die im Verlauf ihres Plottes dann tatsächlich zu einem anderen Genre übergeht. Und Life is Strange macht das so ein bisschen. Es ist kein klassischer Gearshift, weil hier diese beiden Genres, die in dieser Geschichte enthalten sind, parallel zueinander weiterlaufen. Also die eine Sache wird nicht aufgegeben, um dann die andere zu verfolgen, sondern wir haben hier einmal tatsächlich diese Coming-of-Age-Story mit den stereotypischen Charakteren der Schulerfahrung. Aber zum anderen haben wir auch gleichzeitig auch noch einen Mystery-Thriller mit paranormalen Fähigkeiten und einem Mysterium über eine vermisste Person und das ist eigentlich ganz interessant, denn hier wird nicht ein Thema auf zwei verschiedenen Arten durchgebracht, sondern hier sind in der Geschichte zwei parallel laufende, mit denselben Charakteren durchgespielte Stories, die auch beide jeweils ein anderes Grundthema haben. Und zwar, ich weiß nicht, ist dir das aufgefallen? Hast du dir da vielleicht auch einen Gedanken zu gemacht? Oder könntest du herausfinden, was das Thema der Coming-of-Age-Story ist und was das Thema des Mystery-Thrillers ist, der da drin ist?
Also ich glaube, das ist teilweise echt gut an einem vorbeischummeln. Also ich würde ja sagen, einerseits versucht einfach Max auf dieser neuen Schule klarzukommen, findet dann eben auch Chloe wieder, ihre ehemals beste Freundin. Und die versuchen sich ja, glaube ich, wieder einfach zusammen zu raufen. Und Chloe hat zum Beispiel auch extreme Geldprobleme. Und ich denke, dass da Max einfach versucht, ihr so ein bisschen zu helfen. Und dass das eine Thema dann vielleicht irgendwie eine Freundschaft ist. Und parallel eben dieser typische Butterfly-Effekt, wenn man irgendwas an der Vergangenheit verändert, wird sich das auf die Zukunft auswirken. Und,
ja gut, aber genau daraus lässt sich ja eine Lektion destillieren. Und die Lektion, die sich jetzt aus der Mystery-Thriller-Sache rausziehen lässt, ist ja wirklich tatsächlich die Art und Weise, wie Max zu Chloe steht, während wenn Chloe herausfindet, was mit ihrer anderen besten Freundin passiert ist, das vermisste Mädchen, worüber in der ganzen Geschichte immer mal wieder gesprochen wird. Und wir finden dann am Ende raus, was mit ihr passiert ist und sehen das dann auch noch wirklich vor unseren Augen sich so entfalten. Und da wirst du wahrscheinlich, wenn du über Emotionen sprechen willst, auch einmal drauf eingehen. Und da destilliert sich ganz klar heraus, dass es hier um Loyalität geht. Max ist an ihrer Seite und hilft ihr, das zu verarbeiten oder überhaupt generell diese Spur zu verfolgen. Ne? Also wer hat neben seinem eigenen Leben noch Zeit, einen möglichen Mordfall zu verfolgen oder als Detektiv einer verschwundenen Person hinterher zu jagen? Also da gibt es Loyalität und das Bereuen von Entscheidungen. Und da gehen wir dann langsam rüber in die Lektion, die man aus der Coming-of-Age-Geschichte destilliert. Und zwar, hier ist es ein bisschen eindeutiger, denn Max muss erkennen, dass Erwachsensein auch bedeutet, Eingeständnisse zu machen und dass man nicht alles haben kann. Und dass egal, ob man sich für die eine Sache oder für die andere entscheidet, dass dann immer Sachen an einem vorbeiziehen, die man dann nicht haben kann. Dass man es auch nicht allen recht machen kann. Denn ganz oft passiert es in der Geschichte, dass eine Person sie um Hilfe bittet, was dann aber verhindert, dass sie für eine andere Person da ist.
Genau, das ist eigentlich immer ganz schön, weil man, wenn man das spielt, eben immer wieder bei bestimmten Situationen, wenn es um Entscheidungen geht, die Zeit zurückspulen kann und sich dann doch für den anderen Weg entscheidet.
Genau, du kannst dir im Grunde beide Outcomes anschauen und musst dich aber dennoch dann für einen Weg entscheiden. Und Max ist eine Person, die wird gerade so wie sie dargestellt wird, doch als eine Person gezeigt, die es tatsächlich versucht, es immer allen recht zu machen, die möglichst jedem Konflikt irgendwie aus dem Weg geht oder ihn versucht zu verhindern, indem sie eben durch persönliches Engagement irgendwie dazwischen funkt. Und dass sie lernt, und ich meine, das wird so deutlich, indem man ganz am Ende die letzte Entscheidung, die man trifft, da hat man einmal den einen Weg und einmal den anderen Weg und du entscheidest dich wirklich sowas von eindeutig, entweder dafür, hast du die Lektion aus dem Mystery Thriller gelernt oder hast du die Lektion aus der Coming-of-Age-Story gelernt. Also das ist eins von beiden, ne? Da würde ich sagen, haben sie wirklich ganz cool verknüpft, dass diese beiden Geschichten, auch wenn sie parallel zueinander laufen, dass sie beide noch einen eigenen Stellenwert haben.
Ja, genau.
Aber das, ja. Ich habe jetzt eigentlich schon unterschwellig die ganze Zeit eine Situation angedeutet, in der das nämlich ganz klar wird. Und zwar mit, um dich jetzt auf die Richtung Emotionen zu lenken. Denn es kommt auch in dem Verlauf der Geschichte eine Figur vor, die mit dem Gedanken spielt, sich selbst das Leben zu nehmen. Und Max ist nicht durch ihre Fähigkeiten, aber eben durch ihre Persönlichkeit in der Lage zu verhindern, dass das passiert. Und das führt dann zu einem Stand-off auf einem Dach. Und da wollte ich dich jetzt einfach mal hinlotsen, denn du willst ja über Emotionen sprechen. Dann sprich mal über Emotionen.
Ich habe es nicht mehr komplett auswendig vor der Nase. Aber es wird schon in Episode 1 ganz klar, dass Kate, die auch auf diese Art Highschool oder was auch immer geht, oder diese Akademie.
Blackwell Academy,
dass sie Probleme hat, auch den anderen Leuten klarzukommen. Dann kommt noch ein Sexvideo von ihr in Umlauf, wofür sie dann gehänselt wird und die ist von Anfang an immer sehr, ja, fertig mit den Nerven. Später sieht man dann auch noch den Hausmeister oder Security Guard, der ihr dann auch noch nachstellt etc. Ich glaube, dass am Ende ist es einfach so, dass diese ganzen Gerüchte, die sich um sie scharen und eben dieses Sexvideo, dass sie das eben auf das Dach treibt. Und für mich war eben jetzt erstmal allgemein die Frage, wie man Charaktere, die man erstellt, wie man da erstens Emotionen erzeugt beim Leser, Zuschauer oder eben auch Gamer. Und das finde ich, ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil das nicht ganz so einfach auszumachen ist, weil Emotionen ja auch was ganz, ganz Schwieriges sind.
Ja gut, dann lass uns nochmal ganz kurz den Suizid einmal durchgehen. Ich finde das nämlich eigentlich ist eine ziemlich wichtige Stelle, denn ich habe ja gerade gesagt, das, was Max am Ende in der Coming-of-Age-Geschichte lernt, ist, dass sie eben nicht es allen recht machen kann und dass sie sich nicht vierteilen kann und dass gerade die Tatsache, die Zeit zurückzudrehen und dann immer das Bestmögliche herauszufinden, auch nicht die Art und Weise ist, wie das wahre Leben funktionieren kann. Also da ist die Kraft der Zeitmanipulation eigentlich eher eine Metapher dafür, dass selbst wenn du es könntest, dass dann immer noch ein Rattenschwanz von Dingen sich dahinterherziehen, die dann schiefgehen. Denn in der ganzen Geschichte, also wirklich in dem kompletten Spiel, macht sich es mit jeder Zeitreise eigentlich nur noch komplizierter. Der Schmetterlingseffekt sozusagen. Also diese Sache wird halt gerade in dieser Suizidgeschichte sehr klar. Aber da wurden auch viele Charaktere gut gegenübergestellt. Das wurde etabliert, dass Kate nicht nur immer sehr, ja, labil ist, sondern sie ist nebenbei auch noch extrem religiös, kommt aus einem sehr religiösen Haushalt.
Richtig, ja.
Was dann natürlich die Sache noch schlimmer macht, dass von ihr dann so ein Video im Internet kursiert und dieses Video wurde natürlich von einer Person reingestellt, die möglicherweise eine ziemliche Bitch ist und möglicherweise auch ein bisschen neidisch auf die Fähigkeiten anderer und sich dann damit irgendwie zu profilieren versucht, indem sie andere auf ihr Level runterzieht, damit die keinen Vorsprung vor ihr haben. Und da haben wir dann nämlich schon die nächste Person angesprochen. Das ist ja diese, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie heißt.
Victoria, oder?
Victoria, genau. Ja. Victoria Chase. Und da, ich finde, da haben sie ganz gut, diese Figuren, auch so zweidimensional sie an manchen Stellen auch sein mögen, haben sie die ja doch dann ganz gut so in Situationen zusammengestellt, dass dann ein richtiges Drama entsteht. Und ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich hier ungern über Negativbeispiele sprechen würde. Und es gibt auf Netflix so eine Serie, die heißt 13 Reasons Why. Da ist auch, es geht auch um so ein, es ist so eine Teenie-Schmonzette, die halt wie so ein, ja, ganz enigmatisch wie so ein Mystery aufgebaut ist, in dem eine sich durch einen Suizid umgebrachte Person dann nachträglich so Tapes aufnimmt und dann 13 Gründe erklärt, warum sie sich umgebracht hat und dann nachträglich nach ihrem Tod es nochmal allen zeigt und ihnen nochmal so die Schuld unter die Nase reibt.
Auf Deutsch heißt er doch tote Mädchen lügen nicht, oder?
Genau, tote Mädchen lügen nicht, hast du recht. Das ist, also,
gut übersetzt, Wort für Wort.
Wenn ich jemals über ein Negativbeispiel sprechen möchte, dann über diese Serie, weil das ist wirklich somit das Schlechteste, was ich in diesem Genre jemals gesehen habe. Wirklich, da funktioniert fast gar nichts. Also wirklich fast gar nichts. Und ich würde auch jedem davon abraten, sich die reinzuziehen. Also das ist wirklich eher was für Leute, die selber nach Mitteln und Wegen suchen, sich zu quälen. Aber, aber Life is Strange ist da doch ein bisschen subtiler. Was in solchen Stellen dann wieder ein bisschen ärgerlich ist, ist, dass Life is Strange da gute Arbeit leistet, aber dann mit dem Gameplay versagt. Denn du schaffst es dann hoch zu dem Dach, wo Kate sich hinunterstürzen will. Und der einzige Weg, in dem du sie davon abhältst, ist, die richtigen Antworten auf ihre Anschuldigungen zu geben. Mhm. Und die kannst du nur wissen, wenn du halt mal in ihrem Zimmer drin warst und dann irgendwelche Notizen gelesen hast oder so.
Was ja kein normaler Mensch machen würde, ne?
Ja, du musst halt so richtig Hausaufgaben machen. Also weißt natürlich beim ersten Playthrough nicht, dass das passieren wird, aber wenn du nicht den Tagebucheintrag über Kate gelesen hast, den Max in ihrem Notizbuch macht, dann weißt du nicht, aus welchem Bundesstaat sie ist und so weiter. Mhm. Und dann kannst du nicht die richtige Antwortmöglichkeit dann da anklicken. Das ist ein bisschen flach gewesen. Also da hätte ich gehofft, dass es dann vielleicht ein bisschen tiefer geht. Aber zumindest, dass so eine Situation entsteht, die durch einfach die Natur der Charaktere nicht künstlich erzeugt werden musste, sondern ganz organisch stattfindet, das finde ich schon ganz gut gemacht. Jetzt aber, du hast besonders Augenmerk auf die erste Episode gemacht, die ja tatsächlich genau. Für jeden gratis zu spielen ist. Also die könnt ihr, wenn ihr eine Xbox, eine Playstation oder einen PC habt, könnt ihr euch die allererste Episode gratis runterladen und komplett durchspielen und dann, naja, sehen, ob ihr das den Rest haben wollt, sozusagen. aber ja, dann erzähl mal, was hast du an Emotionen gesammelt und was möchtest du uns über Emotionen erzählen?
Ja, wie ich eben schon meinte, ne, die große Frage ist eben, wenn man einen Charakter erstellt oder einen Protagonisten, wie sorgt man dafür, denn im meisten Fall möchte man das ja, dass der Leser oder der Zuschauer, der Spieler diese Person auch mag. Und das, finde ich, ist immer so ein bisschen schwierig, weil da gibt's viele, ne, wenn man den Charakter erstellt und man gibt ihm bestimmte Eigenschaften, ob er jetzt selbstlos ist oder sich doch eher über andere Leute profitieren möchte oder was auch immer er für ein Mensch ist, man möchte ja trotzdem, dass der Leser oder eben Spieler, dass den das interessiert.
Ja, oder dass er sich ja hineinversetzen kann. Ne?
Genau.
Und das ist ja bei vielen Videogames dann ganz einfach dadurch geregelt, dass du selber die Figur erstellst. Du kannst selber aussuchen, ob du ein Mann, eine Frau oder ein Ork oder ein Elf sein möchtest. Genau. Du kannst dann selber erstellen, ob du ein Bogenschütze, ein Magier oder ein, keine Ahnung, was bist.
Oder Batman.
Und hier ist ja eine Person vorgegeben.
Genau, und ich glaube, Max Caulfield. Genau, und hier ist der große Vorteil an Max, dass sie, und ich glaube, das ist ein beliebtes Stilmittel, ist einfach, Max ist ein Underdog und jeder mag den Underdog, ne? Ob Harry Potter oder Frodo, das sind immer diese Kids oder Darsteller, die dann neu in eine Situation geschubst werden, die aber immer noch bei der ganzen Geschichte ein bisschen bescheiden bleiben.
Aber was hat denn für dich gezeigt, dass Max ein Underdog ist?
Naja, sie ist jetzt gerade frisch neu in dieser Akademie, ich glaube 2 oder 3 Wochen, ist jetzt noch nicht so beliebt, ist eher, oder beziehungsweise, ne, es gibt eben die Bitches-Clans und die coolen Football-Leute und sie will sich da auch überhaupt nicht einklinken, sie will auch gar nicht in diesen ominösen Vortex-Club, sondern sie möchte Fotos machen, sie möchte weit, also sie ist irgendwo so ein kleines bisschen stolz auch auf ihr Nerd-Dasein, ist aber eben in so einer, ich sag mal, befindet sich in einer Nische Und
sie hat aber auch eine Gabe, wie ihr schon von mehrerer Seite her immer wieder attestiert wird, dass sie besonders gute Augen für Fotografie hat und da dann doch eigentlich sogar ihren Mitschülerinnen und Mitschülern einen Schritt voraus ist. Das ist ja möglicherweise auch der Grund, warum Victoria Chase so eine Antipathie gegen sie hegt.
Aber gleichzeitig hat sie halt nicht diese Star-Allüren, die Victoria von sich gibt, ne?
Ich denke, weil ihre Persönlichkeit einfach eine eher in sich gekehrte Person ist. Sie ist ja doch eigentlich zwar neugierig, und das wird ja auch oft darin kommentiert, dass sie einfach durch die Sachen anderer Leute guckt. Aber an sich ist sie ja doch eigentlich eher zurückhaltend. Aber das, ja gut, lass ich dir mal gelten. Also okay, sie ist ein Underdog, ne? Also ich hätte sie jetzt nicht unbedingt mit Harry Potter verglichen, aber ich glaube, was besonders gut ist, ist die Tatsache, dass sie, also es ist nicht unbedingt ein feministischer Gedanke, aber sie sagt sich doch frei von diesen Geschlechtsstereotypen. Sie legt Riesenwert darauf, nicht Maxine genannt zu werden, obwohl das eigentlich ihr Name ist. Sie besteht darauf, Max genannt zu werden. Sie kleidet sich jetzt nicht besonders und das ist eigentlich auch eine relativ clevere Entscheidung der Macher, denn noch ist es ja tatsächlich so, also das ändert sich immer mehr, aber noch ist es doch so, dass die meisten Gamer noch männlich sind. Es ist ja auch schön, dass es jetzt auch interessante weibliche Protagonisten gibt, die jetzt nicht darauf setzen, besonders gut auszusehen, aber ich glaube, es fällt dann auch Männern oder Jungen ein bisschen leichter, sich in die Haut von Max Caulfield hineinzuversetzen, eben weil sie sich nichts aus ihrer Weiblichkeit macht. Die Tatsache, dass sie ein Mädchen ist, spielt eigentlich keine große Rolle in der Geschichte. Und das ist schon ein relativ schöner Aspekt, sag ich mal. Weil ich glaube, würde es zu girly werden, dann würde das doch mehr Leute abtören.
Ja, das denke ich auch. Und dadurch, dass eben Max dann so ihre alte, ehemalige beste Freundin eben wieder trifft und mit der dann quasi durchstartet, ich glaube, das ist halt auch nochmal was viele Leute einfach anspricht, ne? Also so dieses Thema der Freundschaft. Es ist ja neben Familie und Liebe so das nächstgrößere oder beziehungsweise für viele auch gleichwertig. Und ich denke, dass darüber dann einfach beim Spieler so viele Emotionen eben ausgelöst werden, weil das sind alles Sachen, die wir kennen. Wir haben alle Freunde, wir hatten auch schon Stress mit denen. Wir haben auch schon Freunde verloren, wir haben aber auch Freunde wieder dazu gewonnen. Wir kennen das, ja. Das ist ganz, ganz typisch für uns Menschen. Und das dann so, ich sag mal, aus dritter Perspektive zu sehen, aber gleichzeitig eine andere Person zu spielen, ich glaube, das macht diesen gewissen Reiz dann eben aus. Und das sorgt dann eben beim Spieler für Emotionen, weil man sich hineinversetzt und dann eben verschiedene Szenarien durchspielen muss.
Besonders mitfiebern kann man ja vor allem dann, wenn man als Max eine Entscheidung trifft, hinter der man auch steht und ihr dann trotz eigentlich noblen Intentionen ihr dann irgendwie eine Ungerechtigkeit widerfährt und man selber denkt dann, okay, aber das war jetzt meine Entscheidung und Max muss jetzt darunter leiden. Das finde ich nicht in Ordnung, das finde ich nicht fair und deswegen halte ich noch mehr zu ihr und die Bindung, die wird dadurch halt immer weiter verstärkt. Aber
das ist ein guter Punkt. Was ich aber witzig finde, und das ist, du sagst, jetzt hält man immer mehr und mehr zu ihr. Das Gegenbeispiel für mich war da immer Harry Potter, weil ich an vielen Stellen im Buch und im Film immer wieder denke, na du Vollhonk, lass dir doch von deinen Freunden jetzt mal helfen, sei nicht so ignorant in deinem Schädel und trotz alledem ist er ja immer noch der Held und man sympathisiert trotzdem noch mit ihm. Das geht aber auf dem anderen Weg.
Ja gut, okay, kann ich verstehen. Ich meine, okay, also sich in Harry Potter reinzuversetzen ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil man ja nun auch nicht der auserwählte Magier ist, auf den alle hoffen und den alle für den Messias halten. Ich glaube, da ist man doch gewillter, sich mit Max Caulfield zu identifizieren, die einfach
das ist richtig.
Eine gute Ausbildung haben möchte und Fotografie mag. Also ich glaube, da das zu vergleichen ist ein bisschen schwierig, denn gerade so, wenn diese fantastischen Elemente reinkommen, dann wird das mit dem Identifizieren immer ein bisschen schwieriger. Aber darüber können wir ja jetzt auch gerne mal reden und da gehen wir dann vielleicht auch sogar direkt schon auf die Sache ein, über die ich eigentlich zum Thema Life is Strange erklären möchte.
Denn
Life is Strange macht nämlich eine Sache in diesem Mystery-Plot. Life is Strange macht da schon eine Sache, die gerade unter Schriftstellern der ja, Mystery, Thriller, Krimi und ja, Spannungsliteratur ganz beliebt ist. Und dir wird möglicherweise auch sofort ein Beispiel dafür einfallen. Und da ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass du Life is Strange noch gut im Gedächtnis hast, wirst du auch sofort wissen, was ich meine. Und zwar in Life is Strange gibt es ein wunderbares Beispiel für den Red Herring, der rote Hering. Und der rote Hering, der Red Herring, das ist ein Stilmittel, der sich tatsächlich größtenteils in Krimis wiederfindet. Also wer mal was von Agatha Christie gelesen hat, der wird in jeder ihrer Geschichte einen Red Herring finden. Und der Red Herring ist eine, ja, ist eine Art von Ablenkung. Du wirst durch die Geschichte, also sagen wir mal, es geht um einen Mordfall oder um einen Stalker oder um irgendeine mysteriöse, bei einem mysteriösen Antagonisten. Und du musst innerhalb der Geschichte herausfinden, wer es ist. Wer ist der Mörder? Wer ist der mit der Maske. Und immer mal wird dir dann im Verlauf der Geschichte ein, ja, ein Hinweis hingelegt, was dich als Leser oder als Zuschauer dann ja in deiner Meinung beeinflusst, wer denn der Täter sein könnte. Und der Red Herring, der Begriff kommt aus dem Hundetraining. Und zwar im Hundetraining, wenn die Spürhunde trainieren, dann geben die dem natürlich einen Geruch, auf den er sich konzentrieren muss. Und dann wird ein Hering oder auch eine Sardine oder so, irgendwo den Fisch halt daneben gelegt, um einen interessanteren Geruch, einen stärkeren, offensichtlicheren Geruch, also der Fischgeruch ist natürlich sehr klar und deutlich, und der wird daneben gelegt, um den Hund auf eine falsche Fährte zu locken, um zu sehen, ob der Hund dieses Training halt, damit wird er halt trainiert, er soll diesen einen Geruch finden, aber wird dann durch den Red Herring sozusagen auf eine falsche Fährte gelockt und dann gucken Sie, wie weit der Hund das gelernt hat. So, und jetzt überleg mal in Geschichten, wie oft stellt sich der, den wir die ganze Zeit für den Täter gehalten haben, als ein völlig Unschuldiger heraus, der einfach möglicherweise zur falschen Zeit am falschen Ort war. Oder dem, was in die Schuhe geschoben wurde. Oder der einfach, weil wir selber jemanden nach seinem Äußeren beurteilen und weil er halt eben komisch aussieht und dann verurteilen wir den einfach sofort. Wie oft und in wie vielen Geschichten ist dir das schon passiert, dass der Täter nicht der war, den man eigentlich auf dem Zettel hatte?
Ja, das ist, glaube ich, sehr, 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 sehr häufig passiert.
Es ist sehr häufig
Ja.
passiert. Und wir haben gerade letzte Woche noch über eines der berühmtesten, bekanntesten, größten Beispiele gesprochen, die man sich vorstellen kann, wenn man über den Red Herring spricht. Denn was viele nicht wissen, Joanne K. Rowling schreibt unter einem Pseudonym auch Kriminalromane. Und Krimis sind so ihre eigentliche Leidenschaft. Und da ist das ja natürlich, wie gesagt, auch Agatha Christie ist da ganz berühmt, ist das natürlich ein ganz beliebtes Stilmittel, die Leser erstmal auf eine falsche Fährte zu führen, Hinweise zu streuen, die einen Schluss zu lassen, nur damit das Ende sie dann überrascht, weil sie das nicht bedacht haben oder so. Da muss man natürlich auch vorsichtig sein, damit es nicht zu hanebüchen wird. Es muss ja immer noch nachvollziehbar bleiben, aber man kann das einstreuen. Und erinnerst du dich an den allerersten Harry Potter Band, wo Harry Potter bei seinem ersten Quidditch-Spiel auf einmal die Kontrolle über seinen Besen verliert und Hermine und Ron auf die Ränge gucken und Professor Snape sehen, der ganz still und heimlich irgendwelche
Irgendwelche Wörter murmelt,
sinisteren
genau.
Zaubersprüche murmelt. Und sie dann die ganze Zeit denken, oh mein Gott, dieser Typ, der sabotiert gerade Harry, er will ihn ärgern. Und dann zünden sie seinen Mantel an, um ihn davon abzuhalten. Und am Ende finden wir heraus, dass Snape eigentlich gar nicht der Böse war, sondern der Böse war dieser Quirrell.
Genau, und
Also,
Snape hat sogar noch versucht, dagegen
und Snape,
vorzugehen, meine
genau,
ich.
und Snape hat
Ja.
eigentlich sogar die Gegenzaubersprüche gemurmelt,
Ja.
um Harry zu retten. Und das ist einer der berühmtesten Red Herrings, weil Snape von Anfang an der Geschichte,
Ah.
als, guck dir ihn an, ne, er hat schwarze, lange, fettige Haare, sein Klassenzimmer ist im Kerker von Slytherin und alle anderen Figuren, die mit Slytherin zu tun haben, die wir in dem Buch kennengelernt haben, sind alles Arschlöcher, also alle. Und
Ja, dazu lernt man dann noch, dass er eigentlich auf Harrys Mutter stand und
ja,
mit dem Vater nicht klarkommt. Ne,
das
das
lernen wir
ist.
ja erst viel später noch. Also ich rede jetzt gerade
Naja.
tatsächlich nur über den allerersten Teil,
Okay, ja.
weil wir ja wirklich die Geschichte erstmal lernen und alles, was wir bis zu diesem Zeitpunkt über Snape erfahren haben, sagt uns eigentlich, hey Snape, du bist garantiert der Böse hier, ne? Du bist im Haus der Bösen, du machst Harry irgendwie das Leben zur Hölle bei jeder Gelegenheit. In der ersten Unterrichtsstunde stellst du ihn komplett bloß, indem du ihn Sachen fragst, die er unmöglich wissen kann, und sagt dann so, oh, die Legende von Harry Potter scheint wohl doch nicht so großartig zu sein. So, und sowas, ne? Und dann denkt man sich sofort so, oh mein Gott, du Arschloch, du bist doch schuld an allem. Und das ist so schön gemacht, weil Snape ist dieser Red Herring, der nur dann am Ende dann die, wenn dann der Showdown passiert, um dann zu zeigen, dass wir selber ihn nach seinem Äußeren beurteilt haben oder vielleicht auch nach seinen Handlungen, aber dann die eigentlichen Hinweise nicht gesehen haben. Wir haben uns schon vorher so sehr auf diese eine Sache versteift, zu wissen, worauf die Sache hinausläuft, dass es dann einfach war, die wirklichen Sachen an uns vorbeizuschummeln. Und das passiert ganz oft. Hast du den Film Memento gesehen?
Nee.
Da kommt ein Charakter vor, der nennt sich Teddy. Und alle denken die ganze Zeit, er muss es sein. Wir haben Fakten über Hinweise, über Fakten darüber, dass es Teddy gewesen sein musste. Und am Ende lernen wir, möglicherweise, es wird nicht hundertprozentig gesagt, aber möglicherweise war es nicht Teddy, sondern jemand ganz anderes. Oder hast du Scream gesehen?
Ja, aber es ist ewig, ja.
Also wer war der Mörder hinter der Maske? Alle wollten es wissen. Wer ist der Typ, der mit dem Messer und der Maske und dem Umhang rumrennt und Leute absticht? Und dann gibt es ganz viele Hinweise. Oh mein Gott, der Bürgermeister hat dieselben Schuhe wie der, den wir da gesehen haben. Was und bei Scream ist es sogar so, dass es ganz viele rote Heringe gibt. Oder bei Terminator 2. Hast du Terminator 2 gesehen?
Boah. Ich meine ja, aber ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern. Du
also jetzt,
fragst jetzt hier die Klassiker ab. Ne?
Jetzt enttäuscht du mich aber richtig. Terminator 2 ist einer der besten Filme, die jemals gedreht wurden. Dass du den nicht gesehen hast, also fühl dich digital geohrfeigt. Am Anfang von Terminator, also aber du weißt, was der Terminator ist, oder?
Ja, klar.
Arnold Schwarzenegger, ein Roboter aus der Zukunft, gekommen, um Sarah Connor zu töten, damit sie nicht den Jungen gebiert, der den Widerstand der Menschheit anführt. So, im ersten Teil, Arnold Schwarzenegger ist ein Killer-Roboter, der zurückkommt und Jagd auf Sarah Connor macht. Terminator 2, wir sehen genau dasselbe, die Zeitreise. Arnold Schwarzenegger ist der Terminator, landet in unserer Zeit und geht erstmal in so eine Kaschemme und tötet dann so ein paar Biker, um sich deren Klamotten und das Motorrad zu holen. Und dann, nächste Szene, landet noch ein anderer aus der Zukunft, und zwar der T-1000. Wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es der T-1000 ist, aber was macht der? Natürlich landet der auch nackt in unserer Zeit, muss also auch Klamotten haben. Was macht er? Da kommt ein Polizeiauto. Er schafft es also, dann, wir sehen nicht, was passiert, weil die uns noch nicht zeigen wollen, dass der eigentlich der Böse ist. Aber er holt sich dann die Klamotten von den Polizisten. Wir wissen noch aus dem ersten Teil, dass Arnold Schwarzenegger ein Killer-Roboter ist. Und wir sehen, dass er da gerade ein paar Biker umgebracht hat, um die Klamotten von denen zu holen. Und beide sind auf der Jagd nach John Connor, nachdem, ich glaube, in dem Film ist er 11 oder 12, nach dem kleinen Kind. Und beide suchen nach dem Kind. Wer wird ihn zuerst bekommen? Arnold Schwarzenegger, der Killer-Roboter, den wir aus dem ersten Teil noch kennen, der T-800, oder der Typ in der Polizeiuniform, der auf den Autos der amerikanischen Polizei steht, to serve and protect, also zu dienen und zu beschützen. Und das wird ganz klar in dem Film gezeigt. Also ein roter Hering, ein falscher Hinweis, der uns erstmal den Gedanken aufnehmen lassen soll, dass möglicherweise da ein anderer gekommen ist, um Arnold Schwarzenegger aufzuhalten, der es erneut versucht, diesmal nicht die Geburt von John Connor zu verhindern, aber John Connor noch zu töten, bevor er den Widerstand der Menschheit anführen kann. So, und was passiert? Genau das Gegenteil. Wir kommen in so einem Seitengang, da ist der Junge, und aus der einen Ecke kommt auf einmal der Terminator Arnold Schwarzenegger mit einer Waffe um die Ecke, mit einem riesigen riesigen Gewehr, zielt auf John Connor, den kleinen Jungen. Der hat vollkommen Angst. Und was passiert? Arnold Schwarzenegger schießt ab, trifft aber nicht den Jungen, sondern den in Polizeiuniform steckenden T-1000 dahinter, der nämlich der Böse ist, der gekommen ist, um John Connor zu töten. Und du bist erstmal total geflasht, weil du die ganze Zeit dachtest, oh mein Gott, der Terminator ist der Böse, wie im ersten Teil. Nein, Arnold Schwarzenegger ist in diesem Film der Gute, der John Connor, der umprogrammiert wurde, um John Connor zu beschützen. Und das ist so geil inszeniert, wirklich. Das ist fantastische Film- und Erzählkunst. Einer der besten Filme, der je gemacht wurde. Und dieser rote Hering, Filmgeschichte. Und du wirst es in 100 anderen Filmen und Büchern kennen, dass man immer erst einen unter Verdacht hat, einfach nur, um dann hinterher eines Besseren belehrt zu werden. Das gibt es sogar in, kennst du Scooby-Doo? Das war so eine Kinderzeichentrickserie.
Ja, klar.
Und jede Folge, man denkt immer, es ist er gewesen und am Ende steckt ein ganz anderer in dem Kostüm.
Ja, das machen sie bei drei Fragezeichen genauso, ne?
Genau.
Also das funktioniert ja auch gut. Du musst die Leute ja auch so ein bisschen bei der Stange halten, ihnen aber auch schon die Chance geben, zu glauben, zu wissen, wer es ist.
Genau. Und das macht Life is Strange, um dann wieder zurück zu unserem Beispiel zu kommen, macht das nämlich auch. Sag es nicht, aber du weißt, wer der Täter ist.
Mhm.
So, und jetzt denk mal an die allererste Episode zurück. Wir lernen, abgesehen von den Mädchen, lernen wir diesen Schnösel kennen, diesen Jungen, der in der in dem Mädchenbadezimmer Drogen kaufen wollte und dann Chloe erschießt. Ich glaube, wie heißt der?
Nathan Prescott.
Nathan Prescott, dessen Vater so ein Mogul ist, der die ganze Stadt gekauft hat, dem da alles gehört, der sogar dem schleimigen Rektor aufträgt, was er zu tun und zu machen hat, der eigentlich alles unter seinen Fittichen hat, der dann auch dann dem Nathan alles durchgehen lässt. Der, wir sehen fast in der allerersten, also das ist so die zweite, dritte Sequenz in dem Spiel, sehen wir, wie er einfach Chloe erschießt. Wir haben den Rektor, der wegguckt bei Sachen, die was Prescott angeht und der sich auch generell extrem scheiße dir gegenüber, also Max gegenüber verhält. Dann haben wir den Security Wächter von der Schule, der die Schüler fotografiert.
Genau, der ist auch sehr auf Kate abgesehen hat, ne? Mit der man ja extrem Mitleid bekommt, weil es ihr eben so schlecht geht und weil...
Genau, der auch noch gleichzeitig der Stiefvater von Chloe ist und ihr das Leben zur Hölle macht, sie behandelt als wäre sie irgendwie eine ihm unterstehende Soldatin. Er ist selber irgendwie so ein aus dem Krieg wiedergekommener Veteran, der ein bisschen PTSD hat, also dieses posttraumatische Stresssyndrom. Und der wird ebenfalls, wir sehen in seiner Garage, sehen wir Bücher über Stressbewältigung, Security-Kameras und all sowas. Der hat auch Dreck am Stecken. Dann gibt es noch den Ex-Freund von dem verschwundenen Mädchen, so ein Drogendealer, der mit einem Hund in so einem Trailer wohnt, der selber auch noch eine Waffe hat und generell einfach extrem, ja,
kriminell wirkt.
Kriminell, ja. Ist. Ja. Und es gibt, genau, und es gibt noch den Lehrer, der, ja, der erstmal einen total Blanko-Eindruck macht, aber irgendwie dann geradezu zu perfekt gilt. Und man denkt die ganze Zeit so, oh mein Gott, ich habe gesehen, wie der Security-Typ da das Mädchen da schikaniert. Ich habe gesehen, wie Nathan Prescott, der reiche Schnösel, der einfach komplett Narrenfreiheit in dieser Stadt hat, wie der Drogen dealt und...
Genau, wir kriegen sehr, sehr viele Hinweise, die uns alle wahrscheinlich vielleicht auf die falsche Fährte führen, auf jeden Fall.
Genau, und wir finden am Ende heraus, dass es jemand ganz anderes war, der tatsächlich sogar noch eine Figur dazu manipuliert hat, ihm zu helfen, was auch noch sehr, sehr berühmt ist, zum Beispiel in Star Wars, in den neuen Film Kylo Ren, der wird eigentlich nur manipuliert von dem neuen Imperator sozusagen, der dann eigentlich so die Fäden in der Hand hält. Und dennoch wissen wir, dass Kylo Ren eigentlich der Antagonist ist und dann wird die Sache wieder grauer, nicht mehr so schwarz und weiß. Aber hier haben wir in Life is Strange echt eine so cool inszenierte Darstellung von diesem Red Herring, dieses Mysterium, was wir auflösen wollen, wo wir tatsächlich auch wirklich aktiv unsere Hinweise zusammensammeln, die scheinbar auf eine Sache zulaufen, von der wir dann irgendwann, wenn sich der Berg von Hinweisen halt in eine Richtung bewegt, wissen wir, okay, es muss er gewesen sein und jetzt haben wir ihn und dann schick ihm eine SMS und dann wissen wir und dann stellen wir ihn zur Rede und dann, was dann passiert. Das muss man dann einfach jetzt mal selber sehen, da möchte ich nicht zu viel verraten, aber mich hat das tatsächlich geschockt, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass wir so eine klare Auflösung bekommen. Und das ist sogar tatsächlich irgendwie mein Lieblingsteil der ganzen Geschichte, weil wie gesagt, also die Interaktion der jungen Leute in der Coming-of-Age-Story, das finde ich nicht so elegant geschrieben, aber dieser Mystery-Part, wo wir dann herausfinden, was passiert ist mit dem Mädchen und wie das dann weitergeht und wie dann auch unsere Hauptcharaktere mit ins Fadenkreuz geraten. Das finde ich schon extrem cool gemacht. Also da hat man dann gerade durch die Red Herrings, die einen dann so ein bisschen von der eigentlichen Gefahr ablenken, hat man dann eine gute Überraschung, die auf einen wartet.
Ist einfach auch schön kombiniert, ne? Du hast halt eben, wie du schon sagtest, das ist einfach, ich sag mal, ein Standard-Krimi fast schon vom Stilmittel her. Gleichzeitig noch die Zeitreisen und den Mystery-Thriller um das Ganze und dann eben noch das Ganze gepackt in ein Schul- oder Akademie World Building quasi. Also man hat sehr, sehr viele Fäden, die da nebeneinander herlaufen und sich ja kreuz und quer bewegen. Und das finde ich ist einfach wirklich so schön, dass man eben dann die Figuren wirklich auch lieben lernt, sage ich mal, oder dass man wirklich Sympathien entwickelt. Und da finde ich, da hat man eben auch schon drüber gesprochen, ich finde das schwierig, sich zu überlegen, wie man eine Figur erschafft, über die man gerne liest. Da habe ich aber ein schönes Zitat gefunden, da ging es auch darum, erzähl einfach die Geschichte von einem Menschen und es gibt eigentlich fast niemanden, den man da nicht lieben würde, so nach dem Motto. Es ist einfach so, wenn man die Geschichte von anderen Leuten hört.
Also du hast ein Zitat von wem?
Der heißt Cole Nucky. Also im Englischen heißt es, there isn't anyone you couldn't love once you've heard their story. Und ich glaube, man will sich vielleicht vorher, wenn man eben anfängt, sein Buch zu schreiben, will man sich vielleicht auch ein bisschen so verrückt machen. Ne? Man denkt, ich will gute Charaktere erstellen, die interessant sind, aber die der Mensch auch mag. Und ich glaube, dass man sich da vielleicht sogar selbst ins Bein schießt, wenn man versucht, durch Mitleid oder extreme Sympathien oder jemanden zu rund macht, dass man dadurch sich selber ins Knie schießt, weil ich glaube, man muss einfach eine Geschichte erzählen und die Geschichte darf auch ruhig Ecken haben und Kanten haben.
Da gebe ich dir absolut recht. Bei dem Versuch, einen Charakter in ein bestimmtes Licht zu stellen, da vergisst man echt oft, dem dann mehrere Dimensionen zu geben. Also wäre Max Caulfield nicht gleichzeitig auch noch irgendwie so ein bisschen
nerdy?
Ja, neugierig vor allem, so dass sie bei anderen Leuten sich gern einmischt und dann ist sie dann auch noch ein bisschen seltsam zu Warren, der ja ganz offensichtlich
auf sie steht.
Romantisches Interesse an ihr hat und auch die Tatsache, wie sie, und das wird auch in dem Prequel ein bisschen genauer beleuchtet, die Max und Chloe waren ja als Kinder schon miteinander befreundet, beste Freunde. Und dann ist Max weggezogen für Jahre und ist jetzt erst wieder zurück in die Stadt gezogen, um halt wieder auf diese Akademie zu gehen. Also die Freundschaft hat sie dann mit Chloe tatsächlich so ein bisschen liegen lassen. Man sieht dann alte SMS von Chloe, weil in dem Prequel ist man als Chloe mit der Hauptperson unterwegs. Da sieht man dann alte SMS mit Max, die dann wirklich so, ich bin gerade so beschäftigt, ich melde mich nächste Woche. Und nächste Woche meldet sie sich natürlich nicht und dann verlieren die sich aus den Augen. Also man sieht dann auch wirklich, dass Max selber absolut fehlbar ist und auch eine Mitschuld daran trägt, dass manchmal Dinge schief laufen. Da gibt es so eine ebenfalls so eine Art von Trope, die nennt sich Mary Sue. Und die wird Infektionen mit weiblichen Hauptdarstellern oft so kritisiert, weil viele neumodische weibliche Charaktere so besonders hohen Wert darauf legen, einen Badass Female Character zu schreiben, dass sie komplett vergessen, dass gerade so die kleinen Fehlerchen, die wir alle mit uns schleppen, uns erst menschlich machen.
Genau, und dadurch wird es dann für den Leser oder eben Spieler dann auch viel, viel interessanter.
Ja. Und dieses Mary Sue ist eben halt so ein Ding. Oftmals werden Sachen als Mary Sue bezeichnet, die es nicht sind. Manchmal sowas wie Lara Croft zum Beispiel. Die war früher eine Mary Sue, also in den Spielen aus den 90ern, wo sie einfach so eine super krasse Archäologin ist, die mit zwei Pistolen Dinosaurier platt macht und dabei ein Salto rückwärts schafft und so. Und das war tatsächlich ein Mary Sue-Charakter, der aber durch die neueren Games eine neue Dimension dazu bekommen hat, weil wir sehen, wie sie dahin gelangt ist zu dieser starken Frau. Denn das war sie nicht immer. Sie musste nämlich im Dschungel überleben und sich selber einen Bogen bauen, weil sie sonst verhungern würde und frieren würde. Und dann hat sie sich halt so im Survival-Modus so ein bisschen durchgekämpft und ohne überhaupt eine Ahnung zu haben, wie man dies und jenes macht, hat sie dann gelernt und sich dann durchgebissen. Und das ist das, was uns eigentlich eher für sie so bangen lässt. Denn wenn wir nicht das Gefühl haben, dass die Charaktere auch wie wir sind, und zwar halt auch fehlbar und ja, nicht allwissend, dann fehlt das.
Hast du dir da bei Schmerzflimmern, also den Gregor entworfen hast du dir da groß Gedanken gemacht? Also was ich immer wieder merke, ist ja, dass das über Humor sehr viel Sympathie läuft. Ne? Das ist natürlich auch bei deinen Büchern, finde ich, schon ein gutes Steckenpferd, um dann eben, wenn man es liest, findet man den Charakter natürlich sympathisch. Aber hattest du da...
Also bei Schmerzfilmern, da gibt es halt zwei große Vorteile, die es einem leicht machen, Gregor gut zu finden. Zum einen ist das Ganze in der ersten Person geschrieben. Das heißt, wir erleben nicht nur das, was er sagt und was er tut, sondern auch was er dazu denkt. Und manchmal ist gerade so der Einblick in die Gedankenwelt einer Person das, was uns so ein bisschen zu einem Bruder dieser Person macht, weil wir ähnliche Gedanken darüber haben und
weil wir den inneren Konflikt quasi miterleben und dann noch näher dran sind, oder?
Genau. Und zum anderen, Gregor ist eigentlich zum ganz großen Teil einfach ich. Und ich bin halt einfach auch eine extrem sympathische Persönlichkeit. Nein, Spaß. Also, obwohl eigentlich gar nicht mal als Spaß gemeint. Ich glaube, es ist schon einfach, wenn man sich selber, man kennt sich selber halt besonders gut und dadurch, dass man eine Figur schreibt, die eine Version von einem selbst darstellt, dann ist es halt auch leicht, über die eigenen Ängste zu sprechen und so. Also ich glaube, dadurch, dass man sich selbst am besten kennt, ist es natürlich einfach, dann auch all die kleinen Fehlerchen und seltsamen Neurosen mit einzubauen.
Also das würdest du, ich sag mal, Leuten, die jetzt anfangen zu schreiben, empfehlen, dass sie so den Protagonisten zumindest in die Richtung des eigenen Ichs bewegen?
Jein. Unter anderem eine Möglichkeit, ja. Oder aber einfach, und das ist so der most basic Schreibtipp, den man sich überhaupt vorstellen kann, write what you know. Und das schließt auch Personen ein, die du kennst. Und ganz viele Figuren in Schmerzflimmern, seine Arbeitskollegen, sind einfach 1:1 Arbeitskollegen von mir gewesen. Also ich sage natürlich jetzt keine Namen oder so, aber ich habe so eine Person gekannt und dann konnte ich natürlich auch diese ganzen kleinen Eigenheiten, die ich über die Jahre dann von dieser Person erlebt habe, dann einfach mit in das Buch einnehmen und eine Figur schön ausmalen, die dadurch dann einen richtigen Körper bekommt.
Dadurch kann man die quasi so ein bisschen, ich sag mal, abpausen und dann vielleicht noch so besondere Eigenschaften dann hinzufügen, die dann wieder gut für die Story sind, ne?
Du hast ja gesagt, das Humor ist ja bei mir ein großer Ding, großer Teil der Schmerzfilmern-Sachen gewesen und klar, dadurch kannst du ja überspitzen und da kommt dann ja auch noch dann diese paranormale Komponente mit rein, wo man dann ganz ausgefallene Todesarten bringen kann, die möglicherweise auch widerspiegeln, wie die Person zu Lebzeiten war. Ne? Also das ist dann leicht. Was aber vielleicht auch nochmal, um den Red Herring anzubringen. Ne? Also ich habe auch in Schmerzflimmern 2 einen großen mysteriösen Täter und eine Figur, also es werden mehr oder weniger zwei wichtige Figuren neu eingeführt. Eine davon ist der Böse und einer davon ist ein vermeintlich Guter. Aber du weißt nicht, ob das nicht möglicherweise eine und dieselbe Person ist, weil wir die Sachen mit unserem Charakter, mit unserem Hauptcharakter zusammen herausfinden. Und da ist es natürlich mir dann auch ein Spaß gewesen, hier und da mal Hinweise zu streuen, die den Leser möglicherweise auf falsche Gedanken bringen, um ihn dann halt am Ende überraschen überraschen zu können mit der tatsächlichen Auflösung. Ja, also wir haben jetzt natürlich relativ detailreich über die verschiedenen Aspekte von Life is Strange gesprochen, gerade so diese Dualität zwischen der Coming of Age / Bildungsroman / Erwachsenwerden Story und diesem Mystery Thriller, der ja doch eigentlich, und das kann ich mir jetzt nicht nehmen lassen, aber wer den Film Donnie Darko nicht gesehen hat, ne, der würde natürlich jetzt denken, Life is Strange ist super originell, aber wer Donnie Darko kennt, der weiß, dass ist halt ein krasser Rip-Off, ne, also wirklich ein extrem krasser Rip-Off vom Film Donnie Darko mit Jake Gyllenhaal, der die Story ist nahezu identisch, also Beat für Beat. Die haben aber dann natürlich noch ganz viel Twin Peaks mit dem Worldbuilding eingestreut und es wird eine Person vermisst, das ist ja auch der Plot von Twin Peaks. Mhm. Und die Fähigkeit ist einfach aus dem Film Butterfly-Effekt rausgenommen. Am Anfang stimmt, nicht so sehr. Man denkt so am Anfang, okay, es ist ein neuartiger Twist zu dieser Idee. Und dann am Ende, also gegen Ende hin, wachsen ihre Kräfte so sehr, dass sie sogar 1:1 dasselbe machen kann wie der Hauptcharakter aus Butterfly-Effekt. Nämlich sich ein Bild angucken, sich das dann ganz angestrengt angucken und dann zu dem Zeitpunkt zurückreisen in die Vergangenheit, an dem dieses Bild aufgenommen wurde. Mhm. Ist 1:1 die Sache wie in Butterfly-Effekt. Ja. Also man hat hier wirklich so viele Genregrößen aus diesem Bereich einfach abkopiert, dass man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass es jetzt hier so bahnbrechende, also dass es jetzt
Neue Erfindungen sind,
genau. Ja. Aber die Art und Weise, wie es kombiniert wird, so also diese Dualität zwischen der Coming-of-Age-Geschichte und dem Mystery Thriller, das macht die Sache schon wirklich spielenswert, sag ich mal. Oder wenn man jetzt einfach nur Interesse an dem Verlauf hat, kann man sich das natürlich auch als Let's Play angucken. Man hat dann nur leider nicht die Entscheidungsgewalt, die einen dann doch irgendwie näher an die Figuren bringt, finde ich. Weil man dann irgendwie mit Schuld ist an den Konsequenzen, die dann dabei rauskommen.
Ja, das stimmt schon. Ne? Dadurch, dass du es selber spielst, selber die Entscheidungen triffst, bist du einfach noch näher dran und bist noch mehr Max, als wenn du es jetzt, ich sag mal, das läuft ja dann über die dritte Person quasi von anderen Leuten entscheiden lässt. Trotz alledem, ich bin immer noch ein großer Fan von Let's Plays, einfach weil ich selber gar nicht die Zeit hätte, alle möglichen Games zu spielen, aber um mal einfach reinzugucken oder um einfach, gerade bei Life is Strange, um einfach die Story dann gesehen zu haben, habe ich das damals immer ganz gerne verwendet.
Genau, also wie gesagt, Life is Strange, die erste Episode könnt ihr euch gratis runterladen. Das ganze Ding ist auch, ich glaube, das kam 2015 raus, es ist also nicht mehr so neu, es ist also auch ist wirklich günstig.
Alt, ne? Meine Herren.
Man kann es sich günstig besorgen, also es lohnt sich auf jeden Fall, es ist ein tolles Spiel, eine tolle Erfahrung. Das Prequel ist kompletter Müll, das würde ich komplett weglassen, das ist auch nicht von denselben Machern gemacht worden, lasst es sein. Das hat am Anfang, man denkt sich so, okay, ich teste es mal an und dann spielt man es am Anfang und hat Spaß und dann denkt man sich so, okay, warum hat er gesagt, dass es so schlecht ist? Aber das Ende ist einfach eine komplette Katastrophe, deswegen lasst es sein. Aber Life is Strange 2 kommt, ich glaube, nächsten Monat und das wird auch wieder in Episoden rausgebracht, das heißt, also da kann man dann ganz gemächlich mitspielen. Tobi, hattest du Spaß?
Wie immer.
Das freut mich, ich nämlich auch und ich hoffe, unsere Zuschauer auch. Wenn euch, und damit spreche ich jetzt gerade jeden an, der jetzt gerade seine Ohren in unsere Richtung richtet, wenn euch das gefallen hat, dann lasst uns doch mal davon hören. Oder gebt uns Feedback, wenn es nicht gefallen hat, Anregungen, Tipps, Tricks, Ideen, was euch einfällt. Gerne auch Vorschläge für kommende Episoden. Und das Ganze schickt ihr mir dann einfach per E-Mail an redaktion@intronauten-verlag.de. Ich verspreche euch, ich lese alles und ich antworte auch auf alles. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Gerne auch einfach einem Freund weitersagen. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der kreativ ist und sich dann das ein oder andere hier mitnehmen möchte. Würde uns auf jeden Fall freuen, wenn sich das alles noch ein bisschen weiter verbreitet. Nächste Woche reden wir über, und das wurde jetzt einfach schon so oft in vergangenen Podcasts angesprochen, deswegen kommen wir nicht drum rum, jetzt auch endlich mal eine Episode darüber zu machen. Wir reden über die Cornetto-Trilogie, speziell Shaun of the Dead, und da sprechen wir dann vor allem über, verraten es noch nicht, aber wir reden über ein weiteres Stilmittel, was in Film und Literatur oft benutzt wird, was ich glaube jedem mal bekannt ist, aber nie aufgefallen ist. Und da wollen wir mal dann nächste Woche drüber sprechen. Den Film könnt ihr euch auf Amazon Prime auch aktuell gratis anschauen. Also was heißt gratis, wenn ihr Mitglied bei Amazon Prime seid, gehe ich jetzt mal von aus.
Und sollte man auch tun, mehrfach.
Es ist ein total genialer Film.
Ja,
Also
definitiv.
habt ihr auch nichts verloren, wenn ihr es einfach mal macht. Shaun of the Dead, nächste Woche. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
Und wir verabschieden uns.
Ciao.